Marokko ist tatsächlich, finde ich, unglaublich vielseitig. Es gibt 4000er Berge und zwar nicht nur ein, sondern wirklich mehrere, wo man im Sommer wahnsinnig toll trekken kann und im Winter auch Skitouren unternehmen kann. Es gibt die Wüste, wo man Kameltrekking machen kann. Es gibt aber auch wirklich das Meer, wo man Strandurlaub machen kann. Und dann gibt es diese unglaublich schöne städtische Kultur, wo dieser Mix aus Afrika, Orient und Europa überall zu spüren ist.
Travel Tales, der Reisepodcast von Edelweiss. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Edelweiss Travel Tales von Edelweiss, der führenden Schweizer Ferienfluggesellschaft. In dieser Show spreche ich alle 14 Tage mit spannenden Menschen, die einen ganz besonderen Bezug zu einem Reiseziel haben, das von Edelweiss angesteuert wird. Das können zum Beispiel Einheimische sein, Reisende, Sportlerinnen und Sportler, Journalistinnen und Journalisten oder auch Fotografinnen und Fotografen. Schauen wir einfach mal, wer uns im Laufe der Zeit so vors Mikro läuft. Die Hauptsache ist, sie haben Geschichten zu erzählen, die euch Lust aufs Entdecken einer neuen Region oder Stadt machen. Dabei geht es uns nicht nur um Sehenswürdigkeiten, sondern wir möchten euch auch unterschiedliche Kulturen näher bringen und erfahren, wie der Lebensalltag der Menschen vor Ort aussieht. Ich bin Erik Lorenz, Autor und Podcaster. Vielleicht kennen mich die einen oder anderen auch schon als Gründer und Stimme des Abenteuer- und Reisepodcasts Weltwach. Heute in dieser ersten Folge begeben wir uns nach Marokko, unter anderem nach Marrakesch und Agadir samt Umgebung, die ihr beide mit Edelweiss von Zürich aus erreichen könnt. Wir sprechen gleich mit einer echten Expertin, die Marokko seit vielen Jahren ausgiebig bereist und sogar dort gelebt hat und jetzt auch wieder hinziehen wird. Aber erst einmal schlage ich vor, wir begeben uns selbst auf einen kleinen Streifzug, der schon mal so einen kleinen Eindruck von der Vielfalt Marokkos vermittelt. Marokko kann zum Beispiel so klingen. Das sind die Geräusche meiner Schritte, aufgenommen in der Sahara, während ich eine Düne hinaufstapfe, umgeben von nichts als Sand und Stille. Und Marokko kann auch so klingen. Die Gassen im Herzen Marrakeschs, in der Medina, sprich der Altstadt, sind wirklich ein Labyrinth aus Sehenswürdigkeiten, aus Geräuschen und Gerüchen, in dem sich jeder Schritt wie so eine kleine Zeitreise anfühlt. Die ockerfarbenen Wände, sonnengewärmt und mitunter etwas verwittert, die schmalen, gewundenen Pfade, die von Holzgittern und Leintüchern beschattet werden und dazu die Luft, die erfüllt ist von den Düften von Kümmel, Zimt, Safran und anderen Gewürzen und auch den rauchigen Aromen gegrillten Fleisches, die von den Straßenhändlern herüberwehen. Gelegentlich dringt auch der Duft von frisch gebackenem Brot durch. Auch die Geräusche sind eine konstante, lebendige Kulisse. Das rhythmische Klopfen eines Metallarbeiters, der komplizierte Muster in ein Messingtablett hämmert, das lebhafte Geplapper der Verkäufer, die ihre Waren anpreisen und das gelegentliche Tippeln eines Esels auf dem alten Kopfsteinpflaster, der einen Karren durch die engen Gassen zieht, nur um von rasant fahrenden Motorrollern überholt zu werden. An nahezu jeder Ecke lässt sich hier etwas Unerwartetes entdecken. Eine versteckte Moschee, durch deren Lautsprecher die Rufe des Muezzins erschallen. Eine offene Tür, die zu einem ruhigen Riad führt, also einem traditionellen Gasthaus, und durch die man einen kurzen Blick erhascht auf einen ruhigen Innenhof mit einem sprudelnden Springbrunnen und üppiger Bepflanzung. Oder auch eine schmale Treppe, die zu einem Dach mit Blick auf die sich ausbreitende Stadt geleitet, unter anderem von tollen Rooftop-Bars aus. Das Brummen von Marrakesch ist unerbittlich, aber irgendwie spürt man inmitten dieses Chaos so eine Art uralten Rhythmus. Ein Rhythmus, der einen tiefer in die Seele der Stadt zieht und in dem man sich wunderbar für ein paar Stunden oder vielleicht auch für ein paar Tage verlieren kann. So ging es jedenfalls mir bei meinem Marokko-Trip vor ein paar Monaten, von dem ich euch diese Aufnahmen mitgebracht habe. Marrakesch, in dem wir gerade unterwegs waren, liegt im Westen Marokkos und Marokko wiederum ist ein Königreich im Nordwesten Afrikas. Es wird durch die Straße von Gibraltar vom europäischen Kontinent getrennt. Im Norden grenzt es an das Mittelmeer, im Westen an den Atlantischen Ozean und im Osten an Algerien. Hier gibt es nicht nur wunderschöne Strände und Wüstenlandschaften, sondern auch UNESCO-Weltkulturerbestätten, kulinarische Highlights und vor allem, würde ich zumindest mal behaupten, gibt es für jeden etwas. Ich habe unlängst, wie schon erwähnt, selbst eine Reise durch Marokko gemacht und wirklich viele tolle Erfahrungen gesammelt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob und inwieweit die sich mit denen meines heutigen Gastes decken. Muriel Brunswick ist Journalistin und Marokko-Expertin. Sie ist Islamwissenschaftlerin und sie ist Autorin der allermeisten deutschsprachigen Reiseführer über Marokko auf dem Buchmarkt. Zum Beispiel des Marokko-Reiseführers der Verlage Stefan Lohse, Marco Polo und Dumont. Und damit herzlich willkommen bei den Edelweiß Travel Tales. Hi, liebe Muriel.
Hallo, lieber Erik.
Du hast in unserer Terminabstimmung erwähnt, dass es für dich jetzt in wenigen Tagen wieder mal nach Marokko geht. Das heißt, ich erwische dich, soweit ich weiß, gerade noch rechtzeitig. Wo geht's denn dieses Mal hin?
Tatsächlich fliege ich jetzt dieses Mal nur nach Marrakesch. Ich fliege mit meiner Mutter. Ich nehme meine Mutter dieses Mal mit.
Schön.
Weil wir haben ein Haus gebaut, ja, und wir zeigen ihr jetzt unser Haus zum ersten Mal. Und das ist noch ein bisschen aufregend, weil es ist noch nicht ganz fertig.
Schön. Also deine Familie und du, ihr habt ein Haus in Marrakesch gebaut euch.
Bei Marrakesch, genau. 30 Kilometer außerhalb.
Ja.
Und in Marokko ist ein Hausbau halt immer mit sehr vielen Überraschungen verbunden.
Das glaube ich.
Und wir freuen uns jetzt einfach wahnsinnig drauf. Und dann bin ich eine Woche in Marrakesch mit meiner Mutter.
Das heißt also, für dich wird es nicht nur eine Wiederkehr sein, du bist ja seit Jahrzehnten jedes Jahr in Marokko unterwegs, sondern es ist jetzt mittlerweile wirklich fast so eine Art Heimkehr. Du baust dir dort eine zweite Heimat gerade auf. Mehr denn je, so klingt es.
Mehr denn je, genau. Tatsächlich ziehe ich jetzt, also nein, ich ziehe nicht definitiv um. Das habe ich auch nicht vor. Ich glaube, ich habe Nomadenblut in mir und die Vorstellung, ein einziges Zuhause zu haben, ist für mich eher sehr schwierig. Aber ich ziehe auch nach Marokko. Das heißt, ich versuche einfach wieder, dass ich mehr pendeln kann zwischen Deutschland und Marokko. Und ich habe auch schon mehrmals in Marokko gewohnt. Immer so für zwischen 3 Monate und 9 Monate. Mhm. Und jetzt dieses Mal, jetzt bin ich auch schon älter und ich habe so das Gefühl, es ist jetzt schön, wenn ich mal was habe, was ich nicht mieten muss, was ich mir selbst einrichten kann mit einem großen Garten, wo ich einfach auch ein bisschen, ja, vielleicht zur Ruhe kommen kann.
Das klingt fantastisch. Ja, dann bist du ja wirklich die richtige Person, mit der ich mich hier über Marokko heute unterhalte. Ich war vor einigen Monaten selbst das erste Mal überhaupt in Marokko.
Okay.
Und bei der Vorbereitung habe ich mich unter anderem auch nach einem guten Reiseführer umgeschaut, wie man das so macht. Und da ist mir zuerst mal aufgefallen, also es gibt recht viele Bücher zu Marokko, das ist ja wunderbar. Und meine zweite Erkenntnis war dann aber, und ich habe es gerade auch schon erwähnt, die sind ja fast alle von ein und derselben Person. Und die Person bist natürlich du. Deswegen freue ich mich riesig, dass du dir heute etwas Zeit für uns nimmst.
Ja, schön.
Ja, steigen wir mal direkt mit einer zugegebenermaßen ziemlich gewichtigen Frage ein. Mal sehen, was du draus machst. Wenn wir über Marokko sprechen hier heute und du jetzt auch sagst, du hast schon des Öfteren dort gelebt, du warst ganz oft dort auf Reisen, du ziehst jetzt sogar Teilzeit wieder hin. Worin besteht denn für dich die Faszination dieses Landes? Warum reist du seit so vielen Jahren immer wieder hin?
Ja, das ist unheimlich schwierig. Ja. Also das lässt sich auch gar nicht so runterreißen. Ich bin viel durch die Welt, auch früher in vielen anderen Ländern gereist. Ich habe auch in anderen Ländern gelebt und gearbeitet. Mhm. Obwohl Marokko tatsächlich eines der letzten Länder war, die ich kennengelernt habe. Also ich habe davor in anderen Ländern, bin ich viel unterwegs gewesen, hat es mich am meisten in seinen Bann gezogen, weil es so, ich glaube, weil es so vielseitig ist. Also in Marokko finde ich alles, was ich woanders auch gefunden habe, nur in einem Land vereint. Also Afrika und Orient und Europa und Berge und Wasser und Wüste und Meer. Und die Menschen sind extrem nett, finde ich, und extrem offen. Und die haben so eine grundpositive Einstellung, die ich unheimlich schätze und die mir wahnsinnig gut tut.
Du hast dort gelebt, du hast dort studiert und soweit ich weiß, dann ja durchaus auch wissenschaftlich gearbeitet, ein bisschen im Süden Marokkos insbesondere.
Genau, ich bin von Rabat bin ich dann ich war schon bei 97 auf meiner ersten Urlaubsreise in Südmarokko im Dratal. Und ich habe damals den damaligen Chef der ICOMOS, das ist der International Council of Monuments and Sites, die machen die Bewertungsmaßstäbe für die UNESCO, was zum Weltkulturerbe werden soll und was nicht. Und den lernte ich kennen. Und weil ich dort eben sehr, sagen wir mal, sehr einheimisch lebte, nämlich mit einer Familie in so einer alten Kaspa, hatten die mich gefragt, ob ich nicht mit ihnen zusammen da ein bisschen was auf die Beine stellen kann. Und ich hatte mir damals auch überlegt, ob ich dann in Ethnologie promoviere über das Thema, nämlich was ist notwendig, damit ein Ort so bleiben kann, wie er ist und trotzdem zum Weltkulturerbe werden kann. Und dass er so bleibt, wie er ist, ist einfach deshalb wichtig, dass die Leute nicht wegziehen und es ein Freiluftmuseum wird, sondern eben es ganz lebenswert bleibt.
Komplexes Thema, aber auch ein wahnsinnig spannendes. Genauso wie auch ein Begriff, den du gerade schon so nebenbei hast fallen lassen, nämlich Kaspa. Du meintest gerade, du hast in so einem Kaspa gelebt, relativ traditionell und auf typische Art und Weise. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass viele mit dem Begriff gar nicht so viel anfangen können. Erläuter doch mal, was ist so ein Kaspa und wie hast du dort gelebt?
Also Kaspa ist feminin, die Kaspa, es ist nämlich die Burg.
Da fängt schon an, richtig, und, ja?
Ja, fängt schon an, genau. Es ist eine Lehmburg. Es ist die ganz traditionelle Bauweise im Südmarokko oder auch nicht nur in Südmarokko, im Jemen ja auch. Das sind Stampflehmmauern. Also Lehm ist das Material, was da ist und was natürlich im Winter wahnsinnig gut isoliert, so dass es nicht zu kalt wird in den Häusern, und im Sommer wahnsinnig gut isoliert, dass es nicht zu heiß wird. Ich meine, es ist Sahara, es hat im Sommer locker 50 Grad und da braucht man einfach Schutz vor der Hitze, und da bietet sich Lehm wahnsinnig gut an, und diese Lehmmauern sind auch zu einem Meter dick. Die macht man außen rum, und da das alles eine Handelskarawanenstraße war, brauchte man auch Wachtürme natürlich. Das heißt, man hat diese dicken Lehmdörfer gebaut, mit diesen dicken Lehmwänden, und hat da einfach Türme letzten Endes auf die, so kann man sich vorstellen, wie kleine Stadtmauern, hat an die Ecken Türme gesetzt, aber auch in die Städte, also auch in die Dörfer reingesetzt. Und dieses Konglomerat an Lehmbauten nennt sich Kaspa, also die Lehmburg sozusagen. Mhm. Und traditionell sind die immer mit einem kleinen Innenhof, außenrum so ein Arkadengang, wo die Zimmer von weggehen. Die guten, die teuren, die Lehmkaspers, der Dorfchefs zum Beispiel, die waren häufig 3-4-stöckig, die der normalen Bevölkerung nur einstöckig. Und da habe ich eben tatsächlich mal in so einer Lehmburg wohnen dürfen für ein halbes Jahr. Da habe ich eins meiner Bücher, ich glaube sogar das allererste, geschrieben. Und
wie war das für dich? Ich hatte auch die Freude, einige solcher Kaspers zu besichtigen, unter anderem auch auf der Straße der Kaspers. Das ist ja so eines der Massivs im Land, nicht wahr? Wo eben ganz viele dieser Kaspers auf engstem Raum sich befinden, regelrecht drängen, ganz, ganz toll. Und ich finde, wenn man dort unterwegs ist, du hast es beschrieben, diese dicken Wände, diese Innenhöfe und eben dieser kühlende Effekt mitten in der Wüste, ist eine ganz besondere Atmosphäre, schon bei einem kurzen Besuch. Wie war das für dich, dort wirklich zu wohnen?
Auch tatsächlich sehr besonders. Also es ist, man muss sich daran gewöhnen, es ist in diesen Kaspers, also zumindest in den traditionellen, sehr dunkel. Man hat keine Fenster nach außen, was mehrere Gründe hat, aber tatsächlich der Hauptgrund ist die Isolierung. Also das heißt, die ganzen Öffnungen gehen alle nur nach innen, weil wenn die nach außen gehen, ist der ganze Kühlungs- und Dämmeffekt natürlich weg.
Ja.
Ich habe da in der Familie gewohnt, und am Anfang, ich hatte ja auch Ethnologie studiert, und am Anfang habe ich das so ein bisschen versucht, wissenschaftlich zu sehen, so mit der Ethnologenbrille mir aufgesetzt und geschaut, wie läuft es. Und habe dann festgestellt, entweder du bist dabei oder du bist es nicht. Und habe dann, es ging vor allen Dingen um das Frauenleben dort. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, wie die Frauen da, so zu leben wie die Frauen dort. Ich war so gewöhnt, ich schreibe jetzt mein Buch, dann sitze ich da, dann gehe ich frühstücken, Mittagessen, Abendessen. Das kann ich mir auch von mir aus selbst machen. Und habe dann gemerkt, ich komme nicht in diese Gemeinschaft rein. Und habe dann das Ganze ein bisschen verändert und habe dann mit den Frauen versucht, mitzuleben.
Und gekocht wird dann wahrscheinlich in solchen Lehmöfen über dem offenen Feuer?
Ja, also es kommt drauf an, was gekocht wird. An Festtagen wird ein riesengroßer Lehmofen gebaut und da wird dann ein ganzes geschlachtetes Schaf reingehängt. Das ist der sogenannte Meshwi-Ofen. Und ansonsten wird viel auf Kohle gekocht, also die Tagine, diese Nationalspeise, die aus so einem Lehmtopf ist, sie wird viel auf Kohle gebaut. Wir hatten aber auch tatsächlich ganz normale kleine Gasherde, also so wie wir die in Deutschland von Campingurlaub kennen, mit so zwei Platten mit einer Gasflasche daneben.
Schön, und wenn jetzt Hörerinnen und Hörer sich gern auch mal eine solche Kaspa anschauen würden, wäre dann die von mir erwähnte Straße der Kaspers eine gute Anlaufstelle, oder was würdest du empfehlen?
Die Straße der Kaspars, das ist das Stardestal letzten Endes, die ist, verläuft südlich des Hohen Atlas. Die ist super, aber auch das Drahtal ist unheimlich gut.
Wo du damals geforscht hast, ja?
Genau, wo ich damals gewohnt und geforscht habe. Und das ist eigentlich das wirklich Schöne. Einige Kaspars sind erhalten worden, und zwar ganz original mit Strom allerdings, und wurden zu kleinen Gästehäusern umgebaut. Mhm. Das heißt, da kann man dann nicht nur angucken gehen, sondern da kann man dann auch wirklich übernachten, und das ist schon sehr schön.
Fantastisch, ja. Ja, da sind wir schon mitten beim historischen, beim traditionellen Marokko. Und dazu passt im weitesten Sinne auch ganz gut eine Aufnahme, die ich am Rande der marokkanischen Sahara aufgezeichnet habe. Mit Blick auf die Dünen, also wirklich ganz nah dran an der Wüste. Lauschen wir einmal kurz rein. Kannst du das, was wir da hören, kannst du das zuordnen?
Also ich gehe davon aus, wenn du das mit Blick auf die Dünen gesehen hast, dass das in Khamliya ist. Khamliya, das ist so ein kleines Dorf südlich von Merzouga, da wo die höchsten Dünen von Marokko sind. Und das ist eine sogenannte Association, also eine Vereinigung von Musikern, von Gnawa-Musikern, die dort zum einen einfach sich die Möglichkeit geschaffen haben, ein bisschen Geld zu verdienen. Und andererseits das aber auch machen, damit sie ihre Traditionen nicht verlieren. Also weil man, diese Gnawa-Musik ist doch eine sehr spezielle Musik. Und
das ist also das, was wir gerade hören, nicht wahr? Gnawa-Musik.
Das ist das, was wir gehört haben. Oh, entschuldige, ja klar. Mhm. Also Gnawa, das ist so eine ganz spezielle Musik, die es eigentlich nur in Marokko gibt und die meines Wissens nach in der Zwischenzeit auch unter dem Schutz der UNESCO steht.
Genau, seit 2019 Bestandteil der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit.
Ah ja, genau. Also ich wusste, es ist es, aber seit wann? Das hast du mir jetzt gesagt. Ja.
Dafür darf ich ja hier schmulen bei meinen Notizen und Recherchen. Aber ja, was ist das Besondere an dieser Musik? Du hast es gerade schon angedeutet, gibt es eigentlich weitgehend nur in Marokko und zumindest in allererster Linie.
Es gibt zwei Faktoren, die bei dieser Musik unheimlich spannend sind. Also der eine Faktor ist, wie sie entstanden ist. Nämlich im 16. Jahrhundert ist die entstanden. Marokko, habe ich jetzt schon zweimal, glaube ich, oder dreimal erwähnt, liegt an verschiedenen Handelskarawanen oder verschiedene Handelskarawanenstraßen, laufen durch Marokko bis runter durch die Sahara, bis nach Mali und noch weiter südlich. Und da wurden in erster Linie Salz, Gold und tatsächlich auch Sklaven gehandelt. Und die marokkanischen Herrscherdynastien brauchten immer Sklaven, natürlich zur Bedienung, aber auch für die Kriege, Kriegerslaven. Und die hat man dann auf diesen Handelskarawanenstraßen eben nach Marokko gebracht. Und jetzt im Sinne von Divide et Impera, also von Teile und Herrsche, wollte man nicht, dass Stammesgruppen zusammenkommen. Und hat immer geschaut, dass man Sklaven aus möglichst unterschiedlichen Regionen in ein Heer steckt, sodass die keine gemeinsame Kultur, keine gemeinsame Sprache haben. Einfach damit man sie besser kontrollieren kann und damit die sich auch nicht gegenseitig zum Widerstand anregen können. Und die konnten nicht miteinander kommunizieren und haben dann angefangen mit dem, was sie alle hatten, nämlich dem Wunsch nach Musik oder dem Drang nach Musik, haben die angefangen mit dem, was sie finden, Musik zu machen. Also Gnawa-Musik ist auch dafür bekannt, dass es ganz einfache Musikinstrumente sind. Und die ist entstanden, indem eben viele schwarzafrikanische Sklaven aus den unterschiedlichsten Regionen, aus der ganzen Sahara und südlich der Sahara-Zone zusammenkamen. Was das Besondere jetzt diese Musik ausmacht, ist, dass die unheimlich leicht einen in Trance auch fallen lässt.
Weil sie so also, ganz rhythmisch ist. Simpel, aber rhythmisch.
Und wenn du genau hinhörst, hörst du, dass sich das auch immer wieder wiederholt. Mhm. Und man sagt ja eben auch im Islam, dass in der Wiederholung die Segenskraft liegt. Sprich, du lenkst dich nicht ab, du bist immer wieder drin. Und wenn du das richtig lange mitmachst, kannst du wirklich zack abtauchen. Und das ist auch mit der Grund, warum die das gemacht haben. Einfach um diesem ganzen Elend zumindest innerlich entfliehen zu können.
Also ich kann es ansatzweise nachvollziehen, dieses Abtauchen und naja, gedanklich wirklich davonschweifen, während man lauscht. Die Zeit haben wir hier jetzt leider nicht in dieser Folge,
nee.
Das so lange
ist
einzuspielen.
Ist ja auch nur ein kleiner Ausschnitt, man braucht schon eine Weile.
Genau, dafür muss man dann hin und vor Ort sein und das erleben und hören. Ja,
ganz
aber
genau.
Ganz toll, ja, diese Musik. Was anderes, was mich begeistert hat, ein anderer Aspekt in Marokko, ist die Kulinarik und das scheint ja auch eines deiner großen Interessen zu sein. Denn du hast, wie ich gelesen habe, über Jahre hinweg in deiner deutschen Heimat marokkanische Kochkurse angeboten. Wie würdest du die Küche Marokkos beschreiben?
Erstmal
große Frage wieder.
Große Frage wieder. Tatsächlich, also ich habe nicht nur Kochkurse gegeben, sondern ich habe auch jetzt 2 Kochbücher geschrieben, marokkanische. Ah, ja. Das zweite, das kommt jetzt. Und gerade mit dem zweiten kann ich anfangen. Das ist nämlich ein vegetarisches Kochbuch. Und bis ich dieses Kochbuch geschrieben habe, war ich der festen Überzeugung, dass Marokko ein Land der Fleischesser ist. Und wurde dann jetzt nach so vielen Jahren Marokko tatsächlich eines anderen belehrt. Marokko ist ein Land, also wie gesagt, da hat's alles, ne? Da hat's Weideland für die Kühe und für die Schafe und die ganzen Meeresküsten mit wirklich, wirklich viel Fischen. Also gerade im Kanarenstrom ist Fischerei ganz, ganz groß. Es hat unheimlich viel Sonne, das heißt, es wächst wahnsinnig viel Gemüse, es hat Dattelpalmen, es wächst Pfeffer in Marokko, es wächst wirklich alles. Und trotzdem, wenn man so als ganz normaler Touri durch Marokko reist, hat man das Gefühl, es gibt eigentlich nur Tagine und Couscous, also sprich Weizengrieß mit irgendwas drauf oder diese Tontopfgerichte mit meistens Fleisch und ein bisschen Gemüse.
Ja.
Und das ist das, was ich so lange Zeit auch gedacht habe und ich fand jetzt die Küche Marokkos tatsächlich gar nicht so spannend, bis ich auf den Trichter kam, man muss Salate bestellen.
Mhm.
Also das ist relativ bald geschehen. Darüber habe ich dann auch meine ganzen Kochkurse gegeben, oder die meisten zumindest, weil die Salate, das sind diese riesengroße Gemüsegerichte mit in Vorspeisen. Und die Salate sind nicht wie bei uns roh, sondern gekocht. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum die Marokkaner das Salate nennen. Eigentlich sind es Gemüsegerichte.
Mhm.
Und wenn man dann anfängt, jetzt diese Gemüsegerichte mit zu suchen und die auch mit Fleisch zu kombinieren, dann hat man unglaublich viele Aromen. Also man hat die ganzen salzigen Aromen. Du hast aber zum Beispiel so Gewürze wie eingelegte Zitronen. Die geben ganzen Geschmack, den man hier gar nicht kennt. Nämlich bei uns ist Zitrone ja immer einfach nur sauer und vielleicht eher süß, so in Richtung Limonade. Und in Marokko ist die aber gar nicht so sehr sauer, sondern tatsächlich eher salzig und sehr, ich glaube, so ein moderner oder einer der Begriffe ist heutzutage Umami, also so ein ganz, ganz eigener Geschmack.
Mhm.
Es gibt ganz viel Kombination aus süß und salzig, also zum Beispiel getrocknete Früchte mit Fleisch. Und eben das, was ich jetzt so während des marokkanischen Kochbuchs entdeckt habe, das waren tatsächlich die ganzen Hausfrauengerichte, die eben extrem gemüselastig sind.
Ja, spannend. Ja, dafür eignet sich so ein Projekt natürlich auch immer wunderbar, sich selbst nochmal zu zwingen und zu beflügeln, nochmal viel genauer hinzuschauen auf bestimmte Aspekte, wie jetzt eben in deinem Fall die vegetarische Kulinarik.
Ja.
Du hast gerade auch erwähnt, ja, Marokko, wie wir jetzt gelernt haben, hat viel mehr zu bieten kulinarisch als zum Beispiel Tagine. Ich muss wiederum ja leider jetzt zugeben, ich habe auch einen kleinen Kochkurs gemacht oder teilgenommen in Marokko, in Marrakesch. Und in meinem Fall, was haben wir gemacht? Tagine.
Ja, logisch.
War aber auch ganz toll.
Ja.
Also für mich war es auch das erste Mal, deswegen war es eben was Neues. Wir haben 3 verschiedene zubereitet, eine vegetarische immerhin, eine auch mit Rind, eine mit Huhn. Und den Kurs hat mein Guide gegeben, mein Guide und Buddy Yusuf, der selbst Marokkaner ist, beziehungsweise auch Berber, beziehungsweise, wie ich jetzt gelernt habe, die respektvollere Bezeichnung wäre Amazir, richtig?
Richtig, Amazir.
Ja, okay. Und vor dem Kochkurs bin ich mit ihm dann auch gemeinsam auf einen lokalen Markt gegangen, haben wir die Zutaten gemeinsam gekauft und auch da habe ich eine kleine Aufnahme mitgebracht. Hören wir vielleicht mal kurz rein.
Rechts wird Gemüse gestapelt, links wird Fleisch geschnitten, geradezu stapeln sich und türmen sich die Gewürze. Eine kleine Gebetsecke gibt es auch, also hier ist direkt richtig was los.
Hier, wir sind in einem heimischen Markt. Jetzt werden wir verkaufen für unseren Kochkurs die Hühnchen, ganz frisch. Und werden gleich Gemüse auch kaufen, alles was wir brauchen für die 2 Tagine. Weil wir werden bei Kochkurs eine Hühnchen-Tagine machen und ein Tagine Rindfleisch-Tagine machen. Und auch als Nachtisch die Obst von der Saison, also die Granatapfel mit Joghurt.
Ja. Also hier gibt es das Geflügel. Links, was wird hier gemacht, wo man hört dieses, man hört das Klopfen im Hintergrund?
Das ist, kann man sehen, dass sie machen, also heißt Pastilla Papiere. Speiser heißt Pastilla, gibt es Hühnchenpastilla oder Rindfleischpastilla oder Fischpastilla mit Mandeln, aber das ist ein Speiser hier in Marokko, ist süß. Und hier die Einheimischen, sie kommen hier und sie kaufen diese Papier und sie machen wie Pizza. Da wie marokkanische Pizza, aber anders als Pizza. Ja.
Ja, wie Pizza, aber anders als Pizza, meinte Yusuf ja gerade. Kennst du diese Speise, diese süße, aber gelegentlich zumindest, soweit ich weiß, ja auch herzhafte Speise? Pastilla, von der er da erzählt hat?
Ja, die Pastilla, das ist ein andalusisches Erbe tatsächlich.
Ja.
Das ist ein bisschen wie Baklava, also das, was er Papier nennt, ist in Wirklichkeit, sind es so kleine Baklava-Teigblätter oder auch Filoteigblätter.
Dieser Teig, der wird da im Hintergrund auch zubereitet in dieser Aufnahme, wo man dieses Klopfen hört.
Genau, in Marokko sind die einfach rund, man nennt es Warka, also Warka ist das arabische Wort wirklich tatsächlich für Blatt, weil das eben so Teigblätter sind und die werden dann gefüllt. Klassischerweise ist die Festtagstagine mit Taubenfleisch, mit Mandeln und Zucker, aber die kann man auch ganz toll füllen, tatsächlich nur mit Gemüse oder auch mit Ziegenkäse oder was sehr beliebt ist und was auch tatsächlich meine Lieblingspastilla ist, mit Krevetten und Fisch und Glasnudeln.
Oh,
eher
wow.
Dann scharf und salzig.
Das klingt
tatsächlich
gut.
Ist ganz toll.
Ja, also man merkt schon, das haben wir, glaube ich, jetzt mitbekommen, du kennst dich echt gut aus in Marokko, hast einen engen Bezug zu diesem Land. Wie kommt es denn aber, dass du schlussendlich, wie ja auch schon erwähnt, mittlerweile so viele Bücher und vor allem Reiseführer über Marokko geschrieben hast?
Das weiß ich eigentlich auch nicht.
Hast du wieder eine Wette verloren oder was ist da passiert?
Nein, tatsächlich. Also das erste Buch, ich hatte ja erzählt, dass ich in Rabat an der Uni war.
Mhm.
Und als ich so eben eine junge Studentin war und da war mir Geld ja nicht so ganz üppig, habe ich mir immer meinen nächsten, also ich bin totaler Reiseführer-Fan, also ich lese wahnsinnig gern Reiseführer, bis heute mache ich das unheimlich gerne. Und ich habe mir immer meinen nächsten Reiseführer quasi dadurch verdient, dass ich an den Verlag geschrieben habe und geschrieben habe, das hat sich verändert, jenes hat sich verändert, dieses. Und bei Leserbriefen, also besonders ausführliche Leserbriefe, werden immer mit einem Freiexemplar aus dem Verlag belohnt. Und so hatte ich das eben auch gemacht. Ich war damals mit dem Reiseführer von einer Kollegin unterwegs, also heutigen Kollegin von mir, und hatte ihr eben auch einen Leserbrief geschrieben und hatte dann drunter gesetzt, übrigens bin ich Islamwissenschaftlerin. Und habe auch Geschichte und Völkerkunde studiert. Das Buch ist ganz toll, aber man könnte im Land- und Leute-Kapitel einiges verändern. Ich bin willensunfähig.
Das hören die Verlage natürlich gern. Willensunfähig, sehr gut, ja.
Genau, und dann hat mich die, ich kann dir den Namen nennen, die Erika Derr, wie gesagt, heute eine gute Freundin von mir ist, hat mich angeschrieben, hat gesagt, ja, wenn du jetzt in Marokko bist, dann könntest du ja für mich recherchieren. Und dann habe ich gesagt, ja klar, ich war dankbar, dass ich ein bisschen was tun konnte dort. Und dann meinte sie, boah, das hast du gut gemacht, wie wär's, wenn du ein eigenes Buch nimmst? Dann meinte sie, ja, und dann übrigens für Syrien suchen wir auch eine Reiseführerautorin, hast du das Lust? Und dann habe ich das geschrieben und dann hat sich das wie so ein Schneeballsystem selbst entwickelt und irgendwann hat man ja auch einen Namen in der Branche.
Fantastisch,
und,
ja. So ging das alles los, ja.
Genau, so ging das aber los.
Dann schlage ich vor, wir lassen unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht jetzt nochmal mit Hilfe deiner Kompetenz, du bist willensunfähig, ein paar handfeste Marokko-Reisetipps zugutekommen. Wir haben jetzt schon ein wenig über deine Faszination für Marokko gesprochen. Es ist wirklich deutlich geworden, dass du dieses Land schätzt und liebst. Aber was würdest du denn sagen, was macht Marokko als Reiseland aus für heutige Besucherinnen und Besucher?
Also Marokko ist tatsächlich, finde ich, unglaublich vielseitig. Mhm. Also es ist wirklich, es ist eins der wenigen Länder, die man das ganze Jahr über besuchen kann. Vielleicht jetzt nicht überall das ganze Jahr, aber es gibt dadurch, dass es eben so viele unterschiedliche Landschaften gibt. Es gibt 4000er Berge und zwar nicht nur ein, sondern wirklich mehrere, wo man im Sommer wahnsinnig toll trekken kann und im Winter auch Skitouren unternehmen kann. Es gibt die Wüste, wo man Kameltrekking machen kann. Es gibt aber auch wirklich das Meer, wo man Strandurlaub machen kann. Und dann gibt es diese unglaublich schöne städtische Kultur, wo dieser Mix aus Afrika, Orient und Europa überall zu spüren ist. Also es ist eigentlich wirklich für jeden was dabei, ganz egal, ob auch mit Kindern ist man ganz toll unterwegs oder sportlich, wer es eben sportlich mag oder eben hoch, also wirklich hochkulturell in den Königsstädten.
Was die Städte anbetrifft, was sind da aus deiner Sicht die Highlights, die Must-Sees?
Die Must-Sees sind ganz klar Marrakesch. Mhm. Marrakesch ist einfach, ich glaube, es gibt weltweit nicht eine Stadt, die nochmal so ist wie Marrakesch.
Das ist wirklich das kulturelle, das kosmopolitische und auch das gastronomische Zentrum eigentlich dieses Landes.
Ja, gastronomisch ist es tatsächlich gar nicht so sehr das Zentrum, das ist
dann
eher fest.
Weise mich zurecht. Ja. Okay, fest. Ja.
Also tatsächlich, Fes, also Fes, ich sag, das ist aber jetzt meine ganz persönlich subjektive Meinung, Fes ist die arabischste der Städte, die orientalischste der Städte und Marrakesch ist so eine, ist Afrika. Mhm. Also das spürst du auch, ne? Du hast die Amazirin, also die man auch eben gerne im Tourismus Berber nennt. Das ist ihre Stadt, Marrakesch. Ja. Und das ist ja die autochthone Bevölkerung von Nordafrika und Marokko. Während die Araber Einwanderer sind, die kamen ab dem 7. Jahrhundert. Und das spürt man bis zum heutigen Tag immer noch. Also man hat immer noch die autochthone Bevölkerung und die Einwanderer. Und in Fes spürt man eben diesen arabischen Einfluss viel, viel stärker als in Marrakesch. Mhm. Also für mich die drei Highlights sind tatsächlich Fes, die arabische Stadt, Marrakesch als Nummer eins, ganz klar. Und als dritte Highlight-Stadt, finde ich, ist Tanger zu erwähnen, also ganz im Norden, die keine Königsstadt ist, aber die auch so, ich mag das gerne, wenn so Einflüsse zusammenschmelzen. Und in Tanger fließt halt dieser Orient und dieses Arabische und dieses Afrikanische zusammen mit ganz viel Europa, weil es ja auch einfach nur wenige Kilometer von Spanien weg ist.
Gibt es ein paar Dinge über Marokko, die du nennen kannst, jetzt so spontan, die vielleicht nur wenige mit diesem Land assoziieren würden, die dich damals in deiner Anfangszeit oder womöglich auch immer noch gelegentlich überrascht haben und überraschen?
Ja, Marokko überrascht mich immer noch tatsächlich und auch oft. Also ich glaube, das, was man mit Marokko nicht verbindet, ist die starke Frau. Also Marokko ist ein Land, was in der Frauenbewegung, in der islamischen Frauenbewegung sehr, sehr weit ist. Also die Frau in Marokko, die hat Wumms, würde ich mal sagen. Die lässt sich nichts gefallen. Ja.
Schön formuliert.
Die ist einfach, die ist unheimlich stark. Und es gibt auch Imaminnen zum Beispiel. Also auch von staatlicher Seite wird die Frau sehr unterstützt. Und es ist auch das einzige Land, tatsächlich das einzige islamische Land, wo Frauen und Männer wirklich die tupfengleichen Rechte haben. Das ist was man nicht mit Marokko, also glaube ich, so schnell zusammenbringt. Weil in dem Moment, wo man ein Land mit Kopftuchfrauen sieht, ist man immer der Meinung, das ist eine Männergesellschaft. Das ist in Marokko nicht so, auch wenn das nach außen hin manchmal so wirkt. Mhm. Was Marokko auch ist, ist tatsächlich Solarweltmeister.
Ach was.
Also das weltweit größte Solarkraftwerk steht in Marokko. Und die Ziele gehen im Moment dahin, dass man in den 2030er Jahren tatsächlich nur noch auf diesen grünen Strom, also auf die alternative Stromgewinnung setzt. Man hat auch immer ganz viele Windräder überall. Es wird gerade ein zweites Solarkraftwerk gebaut. Man hat an den Küsten wahnsinnig viel Windräder und gewinnt Strom durch Staudämme. Und man versucht wirklich klimaneutral zu werden bis in die 2030er Jahre. Und das ist natürlich, ist was eins der ganz großen, guten Initiativen, die das Land betreibt. Und da gehören auch Entsalzungsanlagen vom Meer dazu, zur Wassergewinnung, weil das ist ein großes Problem in Marokko, die jetzt auch im großen Stil gebaut werden.
Finde ich sehr, sehr spannend, denn wir haben jetzt viel über das traditionelle Marokko gesprochen, das viele von uns Reisenden ja auch interessieren dürfte. Aber wichtig nicht zu vergessen, es gibt natürlich auch das moderne und gar das innovative Marokko, wenn wir über die Solaranlagen zum Beispiel sprechen.
Es gibt ein unglaublich modernes Marokko, ja. Also gerade wenn man in Rabat ist, was übrigens, was ich jetzt als vierte Highlight-Stadt nennen würde, wenn ich vier gehabt hätte.
Hast du, darfst du.
Hab ich. Also Rabat ist wirklich, ist unheimlich, natürlich die Hauptstadt, klar, und damit der Vorzeigeort des Landes. Aber da baut man jetzt zum Beispiel für die WM 2030, wo Marokko ja auch mit beteiligt ist, das größte Stadion Afrikas auf jeden Fall, wenn nicht, doch Afrikas auf jeden Fall. Dort gibt es den höchsten Turm von Afrika, da gibt es eins der modernsten Theater, die überhaupt je gebaut wurden. Das ist das letzte Werk von der irakisch-englischen Architektin Dasa Hadis, die noch gestorben ist, während das schon gebaut wurde, aber die noch die Pläne gegeben hat. Also Rabat ist schon auch wirklich sehr modern und das spürt man auch. Also überhaupt spürt man in Marokko die Moderne, so traditionell es oft aussieht.
Wenn wir jetzt schon die Städte durchgehen, möchte ich auch noch eine erwähnen. Da habe ich es leider nicht hingeschafft, aber immer wieder von gehört, wenn es darum ging, besonders sportlich aktiv sein zu wollen, nämlich Agadir. Kannst du da was zu sagen?
Ja, Agadir ist natürlich super für alle, die Strandurlaub machen möchten. Da hat es einen riesig großen, sauberen Strand in einer Bucht von 5 Kilometer Länge. Mhm. Das ist perfekt für alle, die Sonne anbeten.
Und glaube ich auch surfen. Also ich habe zumindest, mir wurde erzählt von diesen Atlantikwellen, die da wohl auch schön zu einladen, zumindest dort so in der Ecke.
Genau, in der Ecke, ja. Also Agadir selbst ist, wie gesagt, eine tolle Stranddestination, ja. Und so 20, 30 Kilometer nördlich, so circa eine halbe Stunde, würde ich sagen, liegt Tarasut. Und Tarasut ist jetzt einer der weltweit bekanntesten Surfspots tatsächlich, obwohl das an sich nur ein ganz kleines Dorf ist oder war. Ich habe jetzt gerade noch mal extra nachgelesen gehabt, da hat es tatsächlich also bis zu einem halben Meter lange Wellenkämme, auf denen man halt perfekt reiten kann.
Oh wow.
Und da zieht es wirklich Surfer von überall an. Und das ist auch ganz auf den Surftourismus ausgerichtet. Also wer auch vom Einsteigerkurs bis wirklich zu den Weltmeisterschaften findet, da man in dieser Ecke rund um Tarasut, also knapp nördlich von Agadir, wirklich alles.
Ja, Agadir, Tarasut, an dieser Stelle dann doch auch nochmal eine kleine Grußbotschaft von meinem Freund Yusuf, den wir gerade schon auf dem Markt gehört hatten. Der stammt nämlich selbst aus Agadir und ich habe ihn gebeten, uns hier für dieses Gespräch via Smartphone nochmal ein paar rasche Sätze nachzureichen zu seiner Heimat. Agadir, das dauert eine gute Minute. Hören wir mal kurz rein.
Ja, hallo Erik, Yusuf hier. Genau, Agadir ist meine Heimat und unbedingt einen Besuch wert. Einige Highlights bestehen aus meiner Sicht in, ja, zum Beispiel gibt es eine schöne Panorama, liegt in einem Berg 300 Meter hoch. Kann man sehen, die ganze Stadt unten und ganze Hafen, Fischerhafen und die Aussicht von die schöne Strand in Agadir und eine schöne Promenade auch gibt es, ja, bei dem Strand. Also diese Promenade auch hat 5 Kilometern. Gibt es ja auch die große Market in Afrika, gibt es in dieser Market über 3000 Geschäften, liegt in 9 Quadrathektar. Gibt es auch ein schönes Stadtzentrum, gibt es auch in der Nähe, wo kann man sehen, die Flamingos und etc. Ja, gibt es viel zu sehen. Zusätzlich kann ich dir neben Agadir das kleine Fischerdorf, heißt Tarasut, empfehlen. Tarasut ist, ja, denke ich, sehr bekannt in der ganzen Welt. Das befindet sich circa eine halbe Stunde nördlich der Stadt und ist einer der Surfer-Hotspots.
Ja, also auch er erwähnt dieses Fischerdorf Tarasut, insbesondere auch als Surfer-Hotspot. Hast du ja jetzt gerade schon bestätigt.
Ja, auch einer der besten Surfer weltweit, der Profisurfer Osman Choufani, der ist aus Marokko, ist auch der einzige Profisurfer in Marokko, der es so weit hochgeschafft hat. Der lebt in Tarasut und es ist sein Heimat-Surfspot. Und auch der ist nach wie vor, obwohl der wirklich in Hawaii und überall auf der Welt seinen Sport und seinen Beruf nachgehen kann, ist er immer noch der Meinung, dass Tarasut tatsächlich mit einer der besten Spots ist, wo man surfen kann.
Klingt einladend, zumindest für mich, denn ich surfe sehr schlecht, aber sehr leidenschaftlich. Das heißt, da würde ich dann beim nächsten Marokko-Besuch, glaube ich, auf jeden Fall mal vorbeischauen. Einen persönlichen Tipp, den ich ganz gerne noch beisteuern würde, bevor wir langsam zum Ende kommen, wäre übrigens, hast du vorhin auch schon so ganz nebenbei rasch mal erwähnt, die Dardes-Schlucht, beziehungsweise auch das Dardes-Tal am Atlasgebirge. Und dort ganz konkret eine, also ich weiß gar nicht, wie bekannt sie ist, das musst du mir sagen, das ist eine Felsformation namens Monkey Fingers, also Affenfinger. Mhm. Dort gibt es einige grandiose Wanderungen mitten durch diese dramatische Berglandschaft und auch durch eine ganz enge Schlucht, in der man dann so 1-2 Stunden rumkraxeln kann, überragt von riesigen und wunderschön geformten Sandsteinfelsen. Das war jedenfalls definitiv eines meiner großen Marokko-Highlights, diese ganze Gegend dort.
Die ist auch wahnsinnig schön und ich weiß nicht, wenn du diese Wanderung gemacht hast, da kommt man ja auch noch so einen kleinen Wasserfall, der dann diese Schlucht runterfließt. Also das ist eine wahnsinnig tolle Wanderung. Und ich habe auch oft das Gefühl, da braucht man eigentlich gar nicht so in die großen Nationalparks in die USA. Muss man natürlich trotzdem. Aber letzten Endes ist das alles das in klein. Ne? Mhm. Und man wandert durch. Und gerade wenn du am späten Nachmittag gehst, wenn das Licht dann so durch diese kleinen Felsspalten scheint, hast du diese knallorange Canyon-Landschaft, die wirklich unglaublich schön ist. Da stimme ich dir zu.
Würdest du dir zutrauen einzuschätzen, für welchen Typ Urlauber oder Reisende Marokko besonders gut geeignet ist? Ich frage daher, weil du hast vorhin von Vorurteilen gesprochen und mein Eindruck war früher, also vor etlichen Jahren jetzt schon, dass Marokko teilweise eher für, naja, ältere Paare oder Familien mit älteren Kindern geeignet ist oder die zumindest anzieht. Aber dass sich das mittlerweile komplett geändert hat, war mein Eindruck. Also ich habe unterwegs wirklich alles gesehen. Reisegruppen, Social-Media-Influencer, junge Familien, Freundesgruppen, Ehepaare und so weiter und so fort.
Es ist auch wirklich für alle. Es ist wirklich für alle, weil jeder Ort bietet was Eigenes. Dieser Instagram-Tourismus, der ist jetzt erst seit Corona überhaupt gekommen. Mhm. Also es gab immer schon ein bisschen Instagram-Tourismus, aber jetzt in großen Stil, gerade in Marrakesch zum Beispiel. Aber es gibt auch Städte, zum Beispiel Asila im Norden ist so eine Stadt, die komplett voller Street-Art ist. Da gibt es dann Punkte auf Boden, wo steht, hier ist ein Instagram-Spot. Oder ja. Auch in Chefschauern, also das gibt's. Aber das ist, ich finde bei diesem Instagram-Tourismus das Angenehme eigentlich, dass die immer alle an die gleichen Orte pilgern. Und dadurch kann man, wenn man diese Orte meidet, die ein bisschen auch umgehen. Mhm. Ich finde es viel spannender, eben andere Dinge zu beobachten oder zu bereisen. Und das kann man, egal wie alt man ist. Also wir haben wirklich, mir begegnen Familien mit kleinen Kindern, mir begegnen Leute, die sind über 80. Es gibt viele junge, gerade seit Marokko oder Marrakesch, ja, auch so unglaublich hip ist. Marrakesch hat sich so in den letzten Jahren, es fing so mit so Stars an wie Brad Pitt und Angelina Jolie und wie sie alle heißen. Auch Yves Saint Laurent hat ja dort lange gelebt, ja. Mhm. Marrakesch ist so ein Hotspot gewesen für Stars aus der ganzen Welt und das hat sich jetzt auch im Tourismus niedergeschlagen. Also Marrakesch als Stadt vor allen Dingen ist irrsinnig spannend für junge Leute auch und die Küste sowieso.
Dann haben wir jetzt einen, wie ich finde, wunderbaren Überblick erhalten. Hast du noch was auf dem Herzen? Irgendwelche absoluten Top-Tipps, die du gern noch loswerden würdest? Oder würdest du sagen, wir haben es im Wesentlichen?
Ich denke, wir haben es im Wesentlichen. Ich glaube, wichtig ist einfach, doch eins liegt mir schon noch irgendwie auf dem Herzen. Ja? Und das wäre tatsächlich dieses, dass man sich von diesen Ängsten befreit, wenn man nach Marokko geht. Weil mir da begegnet es so oft, dass mir Leute sagen, warst du als Frau alleine in Marokko oder die sind doch alle, die wollen alle dich betrügen oder was auch immer. Das ist einfach, es stimmt mal zum einen nicht. Und zum anderen ist, wenn man so voller Angst und Vorurteile geht, wird man auch keine tollen, positiven Erfahrungen haben.
Ja.
Das kenne ich ja von mir selbst. Also da muss ich mich ja wirklich an die eigene Nase fassen. Weshalb ich sagen würde, anderes anders sein lassen, Augen auf und angstfrei. Und dann hat man wirklich eine unheimlich tolle Reise.
Was für ein gelungenes Schlusswort. Ganz lieben Dank, Muriel. Vielen Dank.
Ich danke dir. War schön. Vielen Dank, Erik.
Dankeschön. Mach's gut.
Danke.
Lieben Dank nochmal an Muriel und natürlich an euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert unsere neue Show doch unbedingt und folgt ihr, empfehlt sie auch weiter. Das wüsste ich sehr zu schätzen. Und hört natürlich unbedingt auch nächstes Mal wieder rein. Dann geht es nach Seattle. Zum Abschied gibt es jetzt nochmal ein wenig genauer Musik, damit ihr euch nochmal entspannen könnt. Genießt es, macht es gut und bis zum nächsten Mal.